Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Flughafenfische, so heißt Ihr neuer Roman, Angelika Overath. Es ist der zweite Roman. Der erste Roman ist erschienen vor 4 Jahren, der hieß Nahe Tage. Und wenn ich vielleicht zuerst auf den zurückkommen darf, in Nahe Tage beschreiben Sie eine Erzählerin, die den Tod ihrer Mutter erlebt, die dann nach Hause geht, in die Wohnung der Mutter, und von daher gesehen dann die ganze Familiengeschichte sich erinnert wieder, und so beginnt der Roman. Es ist eine Familiengeschichte. Das heißt, das war doch ein Buch, das sehr nahe bei Ihnen war. Vielleicht sogar ein autobiografisches Buch, nicht?
Das Buch war sicher autobiografisch geprägt, ganz sicher. Und ich habe ja auch angefangen, fiktional zu schreiben, nach dem Tod meiner Eltern. Vorher habe ich ja auch geschrieben und ich denke, stilistisch nicht weniger aufwendig versucht zu schreiben, aber es waren eben wahre Geschichten, keine erfundenen Geschichten. Und Nahe Tage ist sicher auch erfunden, weil meine Mutter ist vor meinem Vater gestorben, in Wirklichkeit. Im Buch ist es anders. Im Buch die Heldin Johanna hat auch keine Geschwister und hat auch keine Kinder und keinen Mann. Das stimmt ja so auch nicht. Also von daher ist Nahe Tage sicher erfunden, aber es ist ganz klar autobiografisch geprägt.
Und es hat den Impetus einer direkten Erfahrung, nicht? Der Abschied, der Schmerz, der Tod. Während dem jetzt in diesem Roman Flughafenfische versetzen Sie uns in eine ganz interessante Szenerie, in eine Transithalle eines Flughafens. Ja. Und dort treffen wir ein paar Leute und vor allem einen Mann namens Tobias, der ist Aquarist und der sorgt für ein ganz großes, schönes Meeresaquarium. Ja. Also eine sozusagen künstliche Szenerie, was ganz anderes, finde ich, beim Lesen als damals. Ist das fast ein programmatisches Buch mit diesem Titel Flughafenfische?
Programmatisch ist der Titel sicher, weil in einem Flughafen treffen sich ja Menschen aus den verschiedensten Kontinenten und sie strömen einmal zusammen, und auch in einem Riffaquarium schwimmen ja Fische aus allen tropischen Meeren, die in der Wirklichkeit nie so in dieser Mischung zusammen schwimmen würden wie in diesem Aquarium. Und das Aquarium ist genauso ein künstlicher Raum, wie der Flughafen ein künstlicher Raum ist. Und Tobias guckt natürlich die Fische an, er pflegt und betreut die Fische, aber er hat sich jetzt eben auch angewöhnt, die Menschen zu beobachten. Und so sind natürlich die Fische im Flughafen, Flughafenfische, aber die Menschen ja auch.
Wie Sie gesagt haben, Angelika Overath, es gibt ja schon Bücher 10 Jahre zurück, Ihre wahren Geschichten, journalistisches Schreiben. Sie wurden auch ausgezeichnet für Ihre journalistischen Arbeiten mit dem doch sehr bedeutenden Egon-Erwin-Kisch-Preis. Aber der erste Roman, diese Nahen Tage, da hat man gemerkt, das ist was, das kommt so wirklich, ja, das muss kommen. Und hier habe ich das Gefühl, hier nimmt sich die Autorin, also Sie, diese ganz große Freiheit und sagt, jetzt setze ich mal eine Szenerie und jetzt schaue ich mal, was passiert. Jetzt lasse ich mal wirklich mich als Autorin raus in dieses Feld.
Naja, ganz so ist es natürlich nicht. Also ich hatte dieses Erlebnis, Aquarium im Flughafen. Ich musste mal aus Asien kommend in London Heathrow viele Stunden verbringen und war eben da auch in einem Flight Connection Center, und dort stand ein Aquarium. Also ich habe es gesehen, ich habe diesen künstlichen gläsernen Lebensraum der Fische in dem künstlichen gläsernen Lebensraum der Menschen gesehen. Und als ich mir überlegt habe, okay, was schreibe ich als zweiten Roman, dann fiel mir komischerweise dieses Bild ein und ich habe es ernst genommen. Und diese Elis ist zwar Magazinfotografin, ich bin ja keine Fotografin, aber ich habe natürlich auch für Magazine gearbeitet, und ich glaube schon, dass da sehr viele Bilder oder auch vieles, was ich als Reporterin erlebt habe, dann natürlich gefiltert und wiederum weiter erfunden und verändert, dann aber doch als, sagen wir mal, autobiografisch initiierte Geschichten in dem Roman auftauchen.
Könnte es sein, dass aber trotzdem so der große Atem hier ein bisschen weiter weht, dass man merkt, die Autorin hat sich freigeschrieben, jetzt kann sie wirklich
los. Auf jeden Fall, weil ich meine, Nahe Tage funktioniert nur, weil die Heldin im Grunde matt gesetzt wird in dieser kleinen Dreizimmerwohnung. Und der Raum ist jetzt immer noch geschlossen, aber ich finde, er ist weiter. Ein Flughafen ist keine Dreizimmerwohnung. Und irgendwann komme ich auch wirklich ans Meer oder in den Wald. Irgendwann komme ich aus dem Raum hinaus.
Wenn wir jetzt kurz in 2 Sätzen mal erklären, worum es geht, Angelika Overath. Also wir haben diesen Tobias, der ist hier angestellt, Aquarist. Er sorgt dafür, dass die Fische, die Seepferdchen, die Seesterne, all die wunderbaren Bewohner des Korallenriffs, dass denen gut geht in diesem wunderschönen Aquarium. Dann haben wir eine Frau, Eine Fotografin, Reporterin namens Elis, die muss hier warten in der Transithalle, kommt ins Gespräch mit Tobias. Und dann haben wir eine dritte Figur, der sogenannte Raucher. Der ist drauf und dran, sich von seiner Frau zu verabschieden, die ihn stehen lassen hat. Und der hat dann sein eigenes Schicksal. Also vor allem fokussiert auf drei Leute. Ja. Aber das vierte Wichtige, ich möchte mit dem beginnen, ist einfach mal dieses Aquarium. Mhm. Das ist ja phänomenal. Wenn man das liest, es sind ja viele, viele Seiten immer wieder beschrieben, wie Tobias das putzt, wie er erklärt, was er machen muss. Das ist eine ungeheure Recherchearbeit gewesen, denke ich. Man merkt es beim Lesen nicht mehr. Es steht alles da, wie wenn es selbstverständlich wäre. Aber eigentlich bin ich in einem großen Film und bin unter Wasser und frage mich, wo ist das Faszinosum gewesen, diese Riesenarbeit auf sich zu nehmen? Man merkt es nicht mehr beim Lesen, aber es ist dermaßen präzis gemacht. Ich kann mir nicht vorstellen, dass man das einfach so aus dem Bauch heraus schreiben kann.
Das kann man sicher nicht. Ich habe in dem Münchner Zoo 3 Tage einen Aquaristen begleitet, also wirklich alles geschaut, was er gemacht hat, und mit ihm viel gesprochen, auch über Seepferdchenzucht gesprochen. Und dann habe ich auch ganz viele aquaristische Literatur gelesen, auch Bücher, es gibt's ja alles. Ich meine, es gibt ja eine große Gemeinde von Fischbegeisterten. Ich hoffe natürlich, alle lesen jetzt meinen Roman. Nein, da kann man sich schon informieren, wenn es einen interessiert. Und ich finde diese Unterwasserwelt natürlich faszinierend.
Das muss ja eben der Punkt sein. Irgendetwas hat Sie fasziniert. Was ist es denn genau?
Ich habe ja einmal als Germanistin eine Doktorarbeit geschrieben über die Farbe Blau in der modernen Lyrik. Und ich denke, auch das Aquarium ist ein Blauthema, diese blauen Welten. Dieses ozeanische Blau ist natürlich da jetzt sehr viel realer als in blauen Gedichten.
Also das finde ich auch einen interessanten Hinweis, den Sie mir jetzt geben. Denn zuerst mal habe ich das Buch gelesen auch als eine ganz große atmosphärische Erfahrung. Mhm. Ich bin da in eigenartigem Licht, ist ja alles künstlich, Kunstlicht. Ja. Es fließt alles, die Leute bewegen sich in der Transit, die Fische sind immer unterwegs. Also es ist etwas Suggestives und diese Atmosphäre, in die sie mich versetzen, macht mich ja dann offen für Neues und anderes.
Ja, und ich glaube, es zeigt eben auch, dass unsere scheinbar natürliche Welt des Reisens etwas völlig Unnatürliches ist. Ich meine, das ganze Buch ist auch eine Kritik an der modernen Beweglichkeit. Tobias sagt einmal, ja Gott, früher sind Oma und Opa mit ihren Enkeln in den Zoo gegangen und heute setzen sich ins Flugzeug und fahren ans Meer. Und welches Meer ist egal, Hauptsache es ist warm. Wir leben so, aber ich find's irritierend, ich find's verstörend. Mhm. Ich find's auch nicht ganz richtig.
Der Tobias, beginnen wir mal mit ihm. Das ist ein jüngerer Mann und am Anfang beim Lesen denkt man, ein eigenartiges Geschöpf. Was will er, was macht er? Man versteht es nicht so ganz und mit der Zeit beginnt man Sympathien für ihn zu entwickeln. Er ist ein kluger Kerl, er ist begeistert von seinen Fischen und was mir sehr gefällt, ist eine Figur, die ihren Platz im Leben gefunden hat, wenngleich das ein beschränkter Platz ist, aber der füllt ihn voll aus.
Ja, eigentlich denkt er braucht nichts anderes als seine Fische und einmal sagt er, Fische sind keine Meerschweinchen und das stimmt natürlich. Fische sind Tiere, die man wirklich nicht oder kaum anfassen kann. Manchmal, wenn er sie füttert, dann kommen sie und berühren seine Finger und dann freut er sich sehr. Aber eigentlich sind es keine Schmusetiere, Fische. Und er ist auch eigentlich ein Mann, der sehr distanziert lebt. Und er macht eben mit dieser Fotografin eine seltsame Erfahrung. Auf einmal kommt er auf die Idee, ja, man könnte auch tauchen. Also man könnte auch wirklich sich aufs Wasser einlassen. Und Elis ist die Abkürzung von Elisabeth, aber natürlich ist Elis auch eine Provinz in Griechenland. Und er sagt dann, ja, man könnte eigentlich auch ans Mittelmeer fahren. Also normalerweise reist er nicht, aber im Zusammenhang mit Elis kommt er auf die Idee, man könnte. Also er ändert sich und das Buch ist klein oder kurz, aber es ist dann doch ein Entwicklungsroman. Tobias und Elis sind nicht mehr dieselben am Ende, die sie am Anfang waren.
Das passiert eben in dieser ruhigen, fließenden, fast kühlen Atmosphäre, dieses Transitareals des Flughafens. Es ist ganz wichtig, glaube ich, dass die Atmosphäre zuerst mal so aufgebaut wird und dann kommen sich die beiden näher. Das ist sehr interessant. 2 ganz verschiedene Figuren. Die Elis ist ja eine, wie gesagt, eine schöne Frau, eine kluge Frau, viel Erfahrung, reist viel in der Welt herum, nicht mehr ganz jung und eigenartig. Eigentlich hat sie ja was anderes im Kopf. Sie studiert ja auch einer Beziehung nach.
Ja, sie hat eine unglückliche Beziehung zu einem Piloten hinter sich und der sie nicht loslässt, obwohl sie sich schon lange gelöst hat und dann doch eben nicht. Sie sagt immer, ich habe ihn nicht geliebt, er war nur angenehm, es ist natürlich alles gelogen. Freilich hat sie ihn geliebt, sie kann sich's halt nicht zugestehen.
Und dann aber machen Sie was Wunderbares als Autorin. Sie haben ja die Figuren in den Händen. Sie haben ja alles gemacht. Ne? Lassen Sie diese Elis so ein bisschen offen werden.
Ja.
Und da geschieht ein kleines Wunder. Die kommen sich ein bisschen näher. Ja. Und zwar nur über Fische.
Ja. Sie kommen ja beide vom Schauen. Also Tobias schaut die Fische an und berührt nicht. Und Elis als Fotografin kann natürlich auch schauen. Und dann fasziniert sie zum einen dieses Aquarium, dieses Seeerlebnis. Und sie sagt ja einmal, im Grunde ist das Aquarium auch eine Tarnkappe. Ich könnte jetzt durch das Aquarium hindurch Menschen fotografieren, ohne dass sie es merken würden, weil ich könnte so tun, als stelle ich auf die Fische scharf und meine aber die Menschen. Also dieser Glaskörper fasziniert sie. Die Präzision des Sehens verbindet Tobias und Elis. Und dann ist natürlich Elis auch neugierig als Reporterin.
Ja, die Elis hat es in sich, weil die sehr genau hinblickt, wie eben auch Sie, Angelika Overath. Sie haben ja viele Jahre schon, und Sie machen es immer noch, als Journalistin geschrieben, auch als Reporterin, genau hinsehen, präzis sein. Und wenn ich jetzt sage, eben diese Fische, diese Welt, dieser Flughafen mit diesen drei Figuren, dem Raucher, Tobias und Elis, die werden sehr, sehr lebendig, obwohl eben die Atmosphäre als kühl, als einigermaßen, ja, fast ein bisschen mechanistisch geschildert wird für mich, werden sie sehr lebendig. Das hat damit zu tun, dass sie unglaublich viele Details beschreiben.
Ja, und es ist natürlich auch eine heimliche Zärtlichkeit. Freilich, wenn ich etwas beobachte und mir Zeit nehme und aufmerke, dann heißt es ja auch, es ist eine Haltung der Wertschätzung. Und wahrscheinlich verbindet das auch Tobias und Elis, dass sie kleine Dinge auch ernst nehmen können, dass sie genau sind, auch sich selbst gegenüber dann genau sind.
Und das hebt sie dann eben wieder aus diesem Pulk von anonymen Menschen, die kommen und gehen auf diesem Flughafen heraus. Also das ist der Punkt. Ja, diese Beziehung zwischen diesen beiden ganz verschiedenen Menschen, die ja nur auf Zeit angelegt ist, wir sind ja in dieser Transithalle, das ist das eine. Da gibt's aber eben noch einen dritten, der uns da präsentiert wird, diesen sogenannten Raucher. Der hängt auch eine Beziehung nach. Die Frau hat ihn verlassen und er weiß nicht recht, warum. Er sagt mal dieses schöne Wort, dass er eheblind geworden sei.
Ja.
Er raucht und trinkt und...
Also er hat nicht geraucht und nicht getrunken, aber jetzt hat er per SMS erfahren, dass seine Frau nach 30 Jahren Ehe ihn verlässt und er versteht sofort, weil er hat das gespürt, dass sowas kommen könnte, auch wenn er es nicht wahrhaben wollte. Ja, und er sagt, man wird eheblind, man gewöhnt sich, ist alles nur noch Gewohnheit. Und indem er trinkt und sich in den Rausch des Rauchens auch hineinbegibt, kann er zulassen, dass er merkt, dass er diese Frau tatsächlich geliebt hat. Aber er hat es vergessen. Er ist seiner Karriere nachgegangen und er hat es versäumt. Er hat diese Frau versäumt und damit dann, weil sie verheiratet waren, eben auch sein Leben versäumt letztlich. Und da geht was wirklich auseinander, während zwischen Tobias und Elis ja etwas Neues entsteht. Und Sie sagten vorhin, das ist auf Zeit angelegt. Das weiß ich gar nicht, ob das so auf Zeit angelegt ist. Hört ja offen auf.
Hört offen auf, ja, da muss der Leser, das Buch ist ein Spiegel. Aber wenn wir bei diesen drei Figuren bleiben, dann merkt man jetzt schon beim Erzählen, Angelika Overath, dass eben der Roman, obwohl wir zuerst einfach mal viele, viele schöne Fische sehen, viele Details in diesem Riff, ganz abtauchen in eine Welt, die weit weg von uns scheint, dass sie eben dann doch im Herzen des Romans diese Kammer pulsieren lassen, die heißt Leben, die heißt Aufmerksamkeit, die heißt auch Liebe, Beziehungen.
Ja,
das ist der Kern.
Es ist eine Geschichte, in vielen Geschichten erzählt über Nähe und Ferne und von daher sind die Flughafenfische gar nicht so weit weg von Nahe Tage, weil bei Nahe Tage ging es natürlich um Familiennähe und hier geht es um nicht familiäre Nähe, nämlich um Lebensgeschichten, um Ehegeschichten, um Liebesgeschichten oder auch nur um Fischgeschichten, wie zum Beispiel ein Anemonenfisch mit seiner Anemone lebt oder ein Krebs mit seiner Grundel, sind ja alles Beziehungsgeschichten. Und ich glaube, es ist ein Flimmern in diesen Geschichten. Und für mich das Wichtigste ist die Beziehung zwischen Tobias und Elis und vielleicht die Geschichte zwischen dem Raucher und seiner Ehefrau, dass eben alles auch anders möglich sein könnte, wird durchgespielt an Fischgemeinschaften unter anderem.
Ja. Und das Schöne ist, man merkt dann beim Lesen erst nach und nach, jetzt klingt das alles natürlich zu programmatisch, weil wir es versuchen, auf den Punkt zu bringen.
Ja.
Aber ich finde es wichtig beim Lesen, das ist wieder Ihr Trick als Erzählerin dann, dass ja diese Fische Muster bilden, wir merken es beim Zuschauen nicht. Und diese Muster, die wir wahrnehmen, sind nachher plötzlich auch die Muster der Menschen.
Natürlich,
also da, insofern sind wir da ganz nahe bei diesen Fischen.
Ja.
Dann gibt's aber doch auch diese Distanzierung, Angelika Overath. Es gibt eine Episode, wo Elis, die ja eben professionell genau hinguckt, die ja davon lebt, dass sie reportiert, dass sie Sachen fotografiert, wo sie an einer Seafood-Theke steht mit all diesen Meeresfrüchten, diesem Getier und allem drum und dran und wo sie genau hinguckt, wo man zeigen kann, und ich bitte Sie, uns diese Episode mal vorzulesen, was eben dieser genaue Blick dann ausmacht, fast ein Stillleben, das sie da entfalten.
Naja, Elis ist ja einsam und sehr, sehr müde und sie läuft auf diesem Flughafen herum und dann beobachtet sie auf dieser Seafood-Theke drei Frauen und sie stellt sich vor, okay, das könnten meine Freundinnen sein, die trinken Wein, ich könnte mich dazusetzen. Und so träumt sie und auf einmal bemerkt sie eine Szene und sie sieht, wie eine Austernverkäuferin Austern öffnet und dabei beobachtet wird von einem Mann. Elis sah zur Seefotheke zurück. Sie ging ein bisschen weiter, um sich dem Oval langsam aus einem anderen Winkel zu nähern. Eine der Servierdamen in den schwarzen Blusen, die die Oberarme nackt ließen und das bloße Dekolleté bis deutlich zum Brustansatz zeigten, hatte begonnen, mit einem kurzen Messer Austern zu öffnen. Sie war jung und von gediegener Körperfülle. Ein Mann, der fast in Berührungsnähe schräg vor ihr saß, sah ihr zu. Sie hielt die Auster in einem weißen Tuch auf dem Tresen fest, ihre Hände steckten in blau-transparenten Plastikhandschuhen. Nun versuchte sie, die Messerspitze in das Scharnier der Muschel zu bohren, ein Vorgang, der Kraft erforderte. Als es ihr gelungen war, in das Tier einzudringen, suchte sie nach einem Hebelwiderstand, nutzte ihn, um die Klinge nachzuschieben und spreizte dann mit einer leichten Drehung des Messers die Hälften auseinander. Mit einer kreisförmigen Bewegung zerschnitt sie die Schließsehne. Sofort öffnete sich die Auster ganz. Sie löste Restbestände von Sehnen und Fleisch aus der flachen Muschelhälfte und schob es auf die tiefere. Mit einer weiteren schabenden Schnittbewegung lockerte sie auch hier die noch ansitzende Schließsehne, dann legte sie die Schalenhälfte, in der das Fleisch zitterte, auf einen Teller mit gestoßenem Eis. Drei Schalen waren bereits in die Splitter eingebettet und beschrieben den Beginn eines Muschelsterns. 9 geschlossene Austern lagen noch vor der Austernöffnerin. Ihre Gesichtshaut hatte sich gerötet, im indirekten Licht der Bar war an der Stirn das Schimmern von Schweißperlen zu erkennen. Elis trat näher heran. Sie sah das Messer in den Plastikhandschuhen, sie sah die rosa Unterarme, das rosa Dekolleté, das sich rötende Gesicht. Sie sah den Druck der Arme auf die Auster, die sich nicht öffnen wollte. Sie sah den Blick des Mannes, der sehr genau zusah. »Er kauft nicht die Austern«, dachte sie. Er kauft die Momente ihres Körpers, den sie jetzt einsetzt für seinen flüchtigen, salzigen Genuss. Vielleicht bezahlt er auch dafür, dass sie sich leicht verletzen kann. Es wäre ein sehr gewöhnlicher Unfall. Die vierte Auster war offen. Die junge Frau spürte den Blick des Mannes und lächelte professionell, doch nicht mehr unbefangen zurück. Sie wich seinen Blick aus, griff nach dem nächsten Tier. Wenn die Austern frisch waren, lebten sie noch. Wenn sie lebten, verschlossen sie sich. Elis nahm einen Schluck Wasser. Offensichtlich ging es nicht mit jeder Auster leichter, offensichtlich waren die Schließsehnen stark. Kämpfte die Auster, indem sie nicht nachgab, noch einmal aussichtslos um ihr Leben? Die fünfte, die sechste, der Stern auf dem Eis wuchs. Der Mann, sie fand ihn alterslos, unauffällig, nahm eine Weinflasche aus dem Kübel, der vor ihm stand, und goss sich selbst nach. Er rief der jungen Frau etwas zu, die auch antwortete, ihn aber nicht ansah. Ihre Stirn war nun nass. Sie musste aufpassen. Wenn sie sich nicht konzentrierte, rutschte das Messer ab. Sie hatte das noch nicht oft gemacht. Elis sah weiter zu und trank. Austern bluten nicht, Austern schreien nicht. Ein Schlachten war es nicht. Was war es dann? Die siebente, die achte. Der Mann legte nun die Serviette bereit. Er rückte das kleine Besteck zurecht. Die neunte Auster wollte sich nicht öffnen, aber die junge Frau gab nicht nach. Endlich brach die Kalkkruste auf. Sie schnitt, die Auster zerfiel in zwei Schalenteile. Die Austernöffnerin sah in das Fleisch, sie roch daran. Und unter ihrem Blick wurde die Auster im Umschlag einer Sekunde zum Abfall. Sie warf sie weg. Sie ging in die Knie. Der Mann sah ihr nach. Als sie sich drehte, sah er ihr errötendes Dekolleté. Sie hatte ein neues Tier aus dem Kühlfach genommen, sie griff nach dem Messer, justierte die Auster auf dem Tresen, hielt sie fest mit dem weißen Tuch, setzte das Messer an. Sie zwang die Klinge hinein, drehte und spreizte die Schalenhälften vorsichtig auf, schob die Klinge nach, schnitt die Schließsehne. Sie richtete die letzte Auster an. Sie vollendete den Stern auf dem gestoßenen Eis. Sie streifte die blautransparenten Plastikhandschuhe ab und reichte ihr Werk dem wartenden Mann. Der nahm es entgegen. Jetzt träufelt er Zitrone auf das Muschelfleisch, sah sie. Jetzt prüft er, ob sich der Bart der Muschel zusammenzieht. Er will sehen, ob das Tier noch lebt. Der Reisende hob nun die Muschelschale an den Mund und sah auf. Und jetzt, dachte Elis, jetzt schlürft er mit dem flüssig festen Fleisch das feuchte Gesicht einer jungen, namenlosen Austernöffnerin. Die hatte sich umgedreht, sie öffnete einen Wasserhahn und wusch sich die Hände. Dann nahm sie eine neue Bestellung entgegen. Ein junger Mann wünschte ein Lachs-Sandwich, seine kindliche Begleiterin einen Meeresfrüchtesalat.
Herzlichen Dank, Angelika Overath. Das war eine Passage aus Ihrem neuen Roman Flughafenfische, erschienen bei Luchterhand. Ich glaube, das war sehr, sehr schön zu hören, zu sehen, wie jetzt eben diese Dinge, diese Austern, das Öffnen der Austern, der ganze genau geschilderte Vorgang, wie der durch das Beobachten von jemandem eben jetzt plötzlich nicht mehr einfach wertfrei ist, sondern wie der interpretiert wird. Ja, das ist die Kunst, die Sie da anwenden, nicht?
Es ist ja auch eine Form von Gewalt. Ich meine, er bestellt Austern und sie muss diese Austern öffnen. Und natürlich muss sie für ihn sich körperlich auch anstrengen. Und ich glaube, das gibt es sehr oft. Es gibt nicht nur justiziable Gewalt. Es gibt in der Familie, in Beziehungen, im Beruf immer Formen von Gewalt, die ganz schwer zu fassen sind. Und das interessiert mich manchmal.
Ja, und wenn man dann überlegt, die lebt noch, diese Austern, und ja, da kommt diese saure Zitronensaft.
Natürlich, ja.
Und der will das so spüren. Und das ist aber das Verfahren, das heißt, diese ganze Auslegeordnung in diesem Flughafen, den Sie beschreiben, das sind ja eigentlich nur 3-4 Leute, denen wir näher kommen. Aber dadurch, dass wir sehen, wie die Leute eben die Dinge anschauen oder wie sie aufeinander reagieren, haben wir einen Spiegel von uns. Das heißt, sie lassen uns beim Lesen einen großen Interpretationsspielraum.
Ja, ich denke, Flughafenfische ist ein Roman über das Sehen auch. Über das Sehen, über das Gesehenwerden und auch über das sich selber sehen und sich nicht erkennen. Es gibt ja immer wieder Spiegelmomente in dem Roman. Also Tobias spiegelt sich am Anfang des Romans in der Bauchhaut des Rochen und er denkt, er könnte auch ein anderer Mann sein. Und er wird zum anderen Mann am Ende des Romans. Und das nimmt dieses Spiegelbild am Anfang vorweg. Es gibt dann noch ein deutliches Spiegelbild am Schluss in der Toilette. Der Raucher erkennt sich nicht im Spiegel. Er denkt, ein anderer Mann schaut ihn an, aber er ist es selber. Und so geht es natürlich ums Sehen und ums Erkennen.
Und je länger wir lesen, jedenfalls ist es mir so ergangen, desto mehr sehen wir in Ihrem Buch. Und das finde ich sehr, sehr schön gemacht, muss ich sagen. Wenn wir wieder auf den Anfang zurückkommen, Angelika Overath, Sie haben ja gesagt, Sie schreiben seit vielen, vielen Jahren. Sie haben auch gesagt, dass Sie nicht nur schon seit vielen Jahren journalistisch arbeiten, reportagemäßig. Sie haben auch gesagt, dass Sie sich mal intensiv mit der Farbe Blau in der Lyrik beschäftigt hätten. Ja. Daraus könnte ich jetzt auch den Schluss ableiten, dass wer schreiben will, vielleicht nicht immer einfach nur mal zuerst schaut, was habe ich zuvor das auf der Zunge, sondern zuerst einfach mal schaut, was macht Sprache um mich herum? Was sind die Dinge? Wie schauen sie aus?
Ja, die konkreten Dinge ernst zu nehmen. Ich meine, ich gebe ja auch Schreibkurse und wir machen immer Beschreibungen von Räumen, Beschreibungen von Dingen, also kleinsteiligste Beschreibungen, eine Bewegungsstudie eines Tieres oder sowas. Und schon, wenn ich so eine Gruppe von Schreibenden habe, dann ist schon bezeichnet, wer sich welches Tier aussucht. Wer nimmt den Hund und wer nimmt den Regenwurm? Und das führt schon hin zum eigenen Stil. Was mir auffällt, sagt auch schon etwas über meinen Stil.
Und die Tatsache, dass ja wir so viele Dinge um uns herum haben, über die wir nicht jeden Tag lesen, zum Beispiel eben jetzt Fische, die müsste eigentlich einen auch ermuntern, mal ein bisschen weiter zu sehen, als über die eigene Schublade, den eigenen Tischen, die eigenen Schuhe hinaus, nicht?
Schon, obwohl die eigenen Schuhe auch ein großes Thema sind.
Angelika Overath, wir haben ja gehört, Sie haben 2 Romane geschrieben, Sie haben vorher Bücher publiziert mit journalistischen Texten. Ist das parallele Arbeiten als Journalistin, als Autorin, ist das für Sie etwas ganz Natürliches? Oder kommt dann irgendwann vielleicht mal die Autorin und sagt so, du Journalistin, du bist mir jetzt doch zu nahe an der Sache, ich will mich ein bisschen befreien, wie muss ich das verstehen, dieses Verhältnis zwischen diesen beiden erzählenden Stimmen, die Sie ja verkörpern?
Ich finde diesen erzählenden Journalismus für mich sehr, sehr wichtig. Ich meine, ich war ja sehr privilegiert, ich musste nur während der Ausbildung einmal Tagesjournalismus machen und sonst habe ich für große Magazine geschrieben, die auch weite Reisen bezahlt haben. Und für mich war das immer sehr, sehr wertvoll, woanders hinzukommen und auch oft mit einem Fotografen zu reisen. Er hat geschaut und ich habe geschaut und auf verschiedene Weise, er mit Bildern, ich mit Worten, hat man sich begegnet und ausgetauscht. Also für mich war das sehr wichtig und ich glaube, es ist auch eine Schule. Ich glaube, das konkrete Schreiben, das Schreiben für Reportagen ist eine Schule der Genauigkeit. Ich kann da nicht alles erfinden. Es muss einfach stimmen. Wenn ich in einer Reportage ein Aquarium beschreibe, dann muss das halt nachprüfbar sein, wenn jemand hinfährt und das anschaut. Dann ist halt ein Rochen drin oder nicht. Während im Roman, da habe ich natürlich größere Freiheiten. Ich kann die genaue Beschreibung weitertreiben. Aber trotzdem bin ich dankbar, wenn ich immer noch mal wieder Reportagen machen darf, einfach noch mal dieses Schwarzbrot der Wirklichkeit zu essen.
Das Schwarzbrot der Wirklichkeit jetzt hier nicht zu essen, sondern eben in Ihrem Roman Flughafenfische zu lesen, mit diesen Figuren, der Elis, dem Tobias, mit dem Rauch zusammen ein paar Stunden zu verbringen, mit diesen Fischen in diese geheimnisvolle Welt hineinzutauchen und zum Schluss, Angelika Overath, die Ausgangslage dieses Romans, eben diese Transithalle, die Leute, die Fische auch, die immer da sind, die sich bewegen, aber man weiß gar nicht recht, woher sie kommen, wohin sie gehen. Das ist doch auch eine große Metapher für uns alle, nicht? Wir wissen nicht, woher wir kommen, wohin wir gehen. Ist das auch ein Bewegungsmoment dieses Romans, dass ich merke, es geht mich was an, auch wenn ich nichts mit Fischen am Hut habe? Wer bin ich, wohin gehe ich? Und das ist hier drin.
Ja, ich denke schon, es ist ein Buch über das Fernweh. Aber natürlich ist es auch ein Buch über das Heimweh, weil ich glaube, letztlich ist das Fernweh ja immer Heimweh. Wir gehen immer nach Hause.
Herzlichen Dank, Angelika Overath. Ihr Roman Flughafenfische ist bei Luchterhand erschienen. Herzlichen Dank, dass Sie bei uns in Reflexe zu Gast waren.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs2.ch.